Deutschlandfunk Doku.
Ich glaube, das ist schon ein guter Anfang zu sagen, das ist das, was ich mache und dazu muss ich stehen und davon möchte ich halt auch irgendwie leben.
Es gibt ja gar keine Alternative, als das zu tun, was ich tue. Deswegen bin ich Künstler.
Mit dünnen Passepartout-Kartons versehen.
Kunst.
Eine Rückwand aus demselben Material.
Geld.
Ein Wanderzirkus.
Leben.
Spielen.
Bilder machen.
Balanceakt.
Notwendigkeit.
Ich weiß nicht,
sich selber
wie das klappt.
Verraten.
Es hat zu klappen, ja. Es muss einfach.
Let me tell you about my dream. Tell you about my dream. We gotta build it up. We got to build it up. Tear it down. Build it up.
Eigentlich habe ich so ein, ich weiß nicht, woher das kommt, aber so ein inneres Selbstvertrauen, auch vor dem Studium schon. Ich war arbeitslos halt und musste entscheiden, okay, was will ich später überhaupt und was brauche ich für mich? Und dann habe ich erkannt, ich brauche die Vielfalt und ich mag es, den Job als Putzfrau zu haben vielleicht oder ich mag es, an der Kasse zu sitzen und zu verkaufen. Also vielleicht nicht dauerhaft, aber es ist auf jeden Fall was ich brauche irgendwie. Und das habe ich akzeptiert, auch wenig Geld dann zu haben. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jeden Tag ins Atelier gehe und da nicht mehr rauskomme im Prinzip. Das ist natürlich auch irgendwo eine schöne Vorstellung, aber ich glaube, ich brauche sogar den anderen Job. Einen anderen Job, die Vielfältigkeit.
Sie heißt Ina Raschke. Sie ist Malerin. Hat ihr Atelier in der alten Schwammfabrik. Das Fabrikhaus liegt gegenüber dem Arbeitsamt. Agentur heißt das ja nun. Am Eingang herrscht Gedränge wie zum Vorsingen bei Deutschland sucht den Superstar. Umso mehr bewundere ich Ina für ihren Mut, als Künstlerin leben zu wollen.
Mein Tag ist normalerweise morgens arbeiten und Geld verdienen und danach ins Atelier, um da wieder zu arbeiten oder halt umgekehrt. Also es geht schon. Ich muss halt reduzieren, was ich kaufen kann an Material oder was ich mir an Essen kaufen kann. Und manchmal bin ich dann schon so, dass ich sage, okay, heute gibt es weniger zu essen, weil du wolltest dir halt ganz gerne eine Tube Farbe kaufen. Das gibt's halt schon.
Eine zierliche Person in aufgekrempelten Hosen. Aus der Seitentasche am Bein lupft ein Zollstock.
Und das musst du jetzt akzeptieren, dass das vielleicht dein Weg ist, dass du vielleicht Kunst machen musst.
Klein ist das Atelier. Ein paar gedehnte Schritte längs und quer. Am Fenster bei der Werkbank hängt eine Figur, von der Decke an einem Faden.
Vor 2 Wochen habe ich angefangen, mit so einer Mechanik zu arbeiten. Ja, ist noch recht frisch.
Frau, Mann, Zwitterwesen. Kein Bild, doch die Körperteile gemalt, ausgeschnitten dann und zusammengesetzt. Beweglich, das Ganze.
Der Betrachter ist dafür zuständig, das Kunstwerk in Bewegung zu bringen und aktiv zu werden. Und das ist erstmal so der Anfang davon gewesen, einfach erstmal umzubauen, um zu gucken, ob es funktioniert. Ich möchte mich ganz gerne auch weltpolitisch ein bisschen engagieren und auch aus dieser Hilflosigkeit mir selber raushelfen und damit auch den Betrachter. Und darauf aufmerksam machen, dass wenn er an einem Faden zieht, dass dadurch was passiert. Dass meinetwegen das Gesicht der Figur in einen Sarg fällt oder gefüttert wird oder geschlagen wird. Also solche Sachen. Und das soll darauf aufmerksam machen, dass wir hier auch aus Deutschland, gerade aus Deutschland, ganz viel machen können eigentlich, was uns nicht bewusst ist. So aus der Machtlosigkeit heraushelfen. Es ist so viel Interesse bei mir, dass ich gar nicht weiß, wo soll ich anfangen. Das heißt, meistens sitze ich da und sage, ja, jetzt musst du dich konzentrieren. Dann sehe ich im Blickwinkel schon wieder was ganz anderes. Und dann kommt es zum Streit sozusagen in mir, was mache ich jetzt? Und so spielt dauernd immer wieder irgendwas ein. Das ist also Übermaß an Thematik, die da draußen ist. Und boah, ist zu viel sogar. Es erschlägt einen.
Beim Surfen im Internet, ich weiß nicht mehr wo genau, las ich vom Misstrauen in die Kunst und der Ansicht, Künstler lebten gesellschaftliche Freiheiten vor, die sich andere nicht leisten wollten oder könnten. was zu der Reaktion führe, warum soll ausgerechnet der Bohemian es leicht haben, wenn ich selbst so leiden muss? Aber es ist nicht leicht, Kunst zu kreieren. Allein aus sich selbst heraus Tag um Tag Dinge zu produzieren. Das eigene Leben zu finanzieren durch die Produktion dieser Dinge, die auch noch meist niemand braucht. Und kein Gehalt automatisch am Monatsende, keine bezahlten Überstunden, kein Extra für Urlaub. Und keiner sagt, welche Arbeit zu tun ist, was komfortabel sein kann, wenn's einer tut. Freischaffende Künstler sind ihre eigenen Gebieter und Sklaven, Frauen wie Männer ihre eigene Produktivkraft. Dahingestellt, ob es wirklich geht, leben von der eigenen Kunst.
Mit der Kunst überleben, nur mit der Kunst? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Der Mann betreibt eine Internetgalerie. Olaf Lücke.
Es gibt sicherlich ein, zwei Glückliche, die das schaffen, von Tausenden. Ohne nebenher arbeiten zu gehen oder finanziert zu werden, ist das, glaube ich, nicht möglich, weil man muss die ganzen Kosten reinholen, wie Produkte, die man für die Malerei benutzt, Lebenshaltungskosten, alles das muss reingebracht werden und ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen.
Seine virtuelle Galerie ist weltweit zu besichtigen, rund um die Uhr durch alle Zeitzonen. Ob er so junge Künstlerinnen wie Ina in die Galerie aufnehmen würde? Er weicht aus. Noch immer geht's um das von der Kunst leben. Geht's nun oder geht's nicht? Der Galerist relativiert und setzt noch gleich ein Stück Ernüchterung obendrauf.
Es kann natürlich sein, dass man unter den Glücklichen ist, aber ich glaube mal durchschnittlich Talentierte, würde ich sagen, die durchschnittlich Talentierte. Weil ich meine, zu dem sehr talentiert und durchschnittlich talentiert gehört ja auch wieder die Fähigkeit dazu, sich darzustellen, finde ich. 5% sind Talent, der Rest ist harte Arbeit. Und Arbeit ist nicht nur jetzt am Bild stehen und malen. Und es ist ja ein Gesamtpaket, das man kauft. Man kauft ja nicht nur das Werk, man kauft ja auch irgendwo ein bisschen die Persönlichkeit vom Künstler mit.
Die Vorstellung des verkannten Genies, das in einer Dachkammer einsam vor sich hinschuftet, hat etwas erlesen Blödsinniges. Wir verdanken es dem Schicksal van Goghs, dass diesem Mythos ein Ende bereitet wurde.
Der Künstleragent auf der Parkbank schreibt seine Gedanken über die Missachtung van Goghs in eine Kladde. So beginnt der Kinofilm Basquiat. Im Gebüsch hinter der Bank unbemerkt entsteigt einem Pappkarton, in dem er geschlafen hat, der 20-jährige, noch unbekannte afroamerikanische Maler Basquiat. Der Film von Julian Schnabel, eine Parabel über den Ruhm, basiert auf der Lebensgeschichte von Jean-Michel Basquiat, Shootingstar der New Yorker Kunstwelt der 1980er Jahre, der mit 27 Jahren starb, gespielt von Jeffrey Wright. Basquiat mit seinem Freund in der Stadt unterwegs sieht Andy Warhol, den er bewundert, zusammen mit dessen Kunsthändler in ein Restaurant gehen.
Er ist der tollste Maler der Welt. Nein, er malt viel Geld, du nicht. Was wird das?
Ich schenke ihm eine, er soll eine haben.
Schenk ihm nichts, verkauf sie ihm, Mann.
Basquiat kramt einen Stapel seiner postkartengroßen Gemälde aus der Hosentasche und geht auch in das Restaurant. Tritt mit geschwollener Brust an den Tisch von Warhol und dem Kunsthändler und knallt den Männern seine Handvoll Bilder hin.
$10.
Ah, viel Arbeit war das nicht. Ich gebe dir 5 dafür. Komm, Bruno, ich weiß, du bist reich. Wend dich mal an Bruno.
Ihre Sachen sind noch weniger Arbeit.
Entscheidend ist nicht, wie viel Arbeit in etwas steckt, sondern wie viel du dafür bekommst.
Und ich kriege 10.
Bevor ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich den Film gesehen und war ganz begeistert, wie er auf großen Bildern einfach malt und Farbe benutzt und wie er malt und alles, totale Faszination. Sehr, sehr schöner Film.
Das ist auf jeden Fall ein idealisiertes Bild, aber das ist natürlich für Amerika, glaube ich, wichtig, dass jemand aus der Gosse sich hocharbeitet und vielleicht wieder zurück in die Gosse. Also das ist, glaube ich, so wird das lieber gesehen wahrscheinlich. Ne? Oder das ist eben so ein bisschen das Künstlerbild.
Benjamin Blanke.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit meinen kleinen Bildern, also ich habe versucht, mir das jetzt auf Deutschland zu übertragen.
Er drückt das Kreuz durch, hebt sein Kinn und setzt einen abgehobenen Blick auf.
Der Professor der Akademie, so ein bisschen so ein Malerfürst, hat an jeder Hand hat er, glaube ich, 10 Ringe ungefähr und immer mit so einem Spazierstock. Also liebt halt diesen großen Auftritt so ein bisschen. Und also ich glaube nicht, dass er Bilder von mir kaufen würde. Ich glaube, der wird mich wahrscheinlich noch nicht mal angucken.
Mir verdammt nochmal sagen, was Sie sehen. Ich bin ein Geschenk für Sie. Ich bin ein Geschenk.
Ich bin der Beste, gib alles, check meine Style. Und ich spurte die Stufen nach oben, bis nichts mehr geht.
Benjamin Blanke malt sehr kleine Bilder. Klein wie Bierdeckel.
Das ist ein bisschen daraus entstanden, dass ich auch irgendwie gerne ein bisschen mobil sein
Sie
möchte.
Sie kleben im Atelier die ganze Wand lang auf dem
Ich brauche also quasi nur eine kleine Tasche und da habe ich meine Utensilien drin und kann die da auch malen vor Ort.
Porträts also, wo
ich
halt von Schauspielern. Bin.
Das Charakteristische meiner Bilder ist, würde ich sagen, dass da ja so eine bisschen so eine kleine Naivität auf jeden Fall drin ist und dass sie irgendwie was Liebevolles haben, die Bilder von mir, dass sie irgendwie was Niedliches haben. Ja,
Delon, so, Belmondo, Badou.
Ein französischer Film, ein italienischer Film. Und das sind halt auch ein bisschen meine Helden. Und also die Filme liebe ich halt auch. Und deshalb male ich diese Personen auch. Das muss irgendwie schon eine Beziehung da sein, sonst brauche ich die gar nicht zu malen. Eine Serie mit diesen kleinen Bildern, wo es waren etwa 20 Stück waren, glaube ich, diese Serie. Die habe ich komplett verkauft. Und dafür gab es zum Beispiel 600 Euro.
Das sind aber kleine Bilder. Wie lange er wohl braucht für ein Bild? Einen Künstler das zu fragen, finde ich geschmacklos. Und ich wollte doch auch gar nicht an Geld denken. Aber 600 Euro für 20 Bilder, 30 für eins. Nicht viel für echte Kunst, auch nicht für ein so kleines
Darüber
Bild.
Darüber hinaus ist es halt ein bisschen einfacher, vielleicht das zu verkaufen.
30 Euro für ein Unikat.
Weil ich denke, dass es einfach nicht so eine große Entscheidung ist, wie ein großes Bild, was man sich kauft.
600, die Serie. Der Buchhalter im Kopf gibt keine Ruhe.
Es gibt den Leuten, die es kaufen, irgendwie mehr Freiheiten, es aufzuhängen, wo sie wollen, oder es wieder abzuhängen.
Selbst
oder,
wenn er pro Monat eine Serie verkauft,
nee, das geht
wie
nicht.
Will
das
er hinkommen
zu wenig.
Damit?
Man braucht mindestens 800 Euro im Monat, 250 Euro Miete ungefähr, dann vielleicht 200, 300 Euro so zum Leben und dann kommen halt noch Materialkosten dazu. Ja, also ich habe das Glück, dass ich halt meine Miete bezahlt kriege von meinen Eltern noch. Und jetzt eben dieses Stipendium, damit hat das so einigermaßen gereicht. Ja. Was sehr gut ist, ist die soziale Künstlerförderung. Die kann man beantragen, nachdem man das Studium beendet hat. Und da kriegt man etwa 800 Euro im Monat für maximal 3 Jahre. Aber es müssen halt schon professionelle Künstler sein. Und dann muss man halt sehen. Man muss halt versuchen, Ausstellungen zu kriegen und an Wettbewerben teilzunehmen und ja, also es kann manchmal ganz schnell gehen, dass man eine Galerie findet oder es klappt nie.
Brother, sister, too, do what you must do. Don't trust people you meet.
Ich rufe den Bildermacher Tjok Beer auf dem Handy an und lande in Spanien. Ob ich vorhätte, an ihrem Dasein leidende Künstler darzustellen, fragt er. Ich bitte Sie, das wäre respektlos. Obwohl wir als übrige Gesellschaft das imaginäre Bild darbender Künstler gern unberührt stehen lassen, als unser Trost gewissermaßen, da es das freie Leben ja nicht geschenkt gibt. Für niemanden. Aber was wissen wir schon? Tjok Beer leidet nicht. Er reist. Er tourt durch Europa auf der Suche nach desperaten Orten, wie er das nennt. Mehr will er dazu nicht sagen. Und ist nur auf Stippvisite zu Hause und im Atelier.
Wir haben für uns selber diesen Raum gefunden und den auch erstmal im größeren Freundeskreis oder mit Leuten, die wir interessant fanden, bespielt.
Der Raum, von dem er spricht, war der Anfang. 1999, noch im Studium, die leerstehende Bäckerei. 5 Meter im Quadrat in Hamburg auf der Reeperbahn. Von Tjok und Kolleginnen zur Off-Galerie berufen. Taubenstraße 13. Heute ein Begriff in der Szene.
Publikum waren wir selber und Freunde von Freunden und Kunststudenten. Wir haben dann neben der Arbeit in dem Raum auch irgendwann angefangen, an anderen Orten größere Projekte zu machen. In Zürich ausgestellt, 50 Hamburger eingepackt und dort eine kollektive Großinstallation gemacht. Oder mit 40 Leuten in London eine Ausstellungsreihe gemacht. Es hat sich schon auch da eine ganze Menge entwickelt aus der kleinen Urzelle auf der Reeperbahn.
Ein Vielarbeiter. Einer, der gern im Gehen denkt. Das Atelier wie geschaffen dafür. Groß, hell, Glasdach. Perfekt. Auch ein Stipendium, ein Atelierstipendium, was bedeutet, Atelier und Unterkunft sind frei. In dem Licht betrachtet, wirkt das Künstlerdasein wie ein Privileg.
Nee, ich kann ja gar nicht anders. Es gibt ja gar keine alternative Beschäftigungsmöglichkeit für mich, als das zu tun, was ich tue. Im Grunde gibt es ja überhaupt gar keine Alternative für mich dazu, weil dieses Anliegen zu erzählen von dem, was mich betrifft, mich interessiert, was mich an unserer Welt stört, was ich toll finde, das alles ist sozusagen das, was ich tun will. Deswegen bin ich Künstler. Und deshalb ist es für mich auch kein Privileg, sondern es ist etwas, was sich nicht umgehen lässt.
Seine Bilder sind oft wandfüllend. Materialszenarien aus Klebeband, Papier, Folie und auf Folie gemaltem. Schwarz-weiß das eine, metallisch wirkend. Etwas, das nach einem Menschen aussieht, hat sich befreit, könnte man sagen, hat es aus dem Bild heraus in den Raum geschafft. Steckt dort in einem Kokon aus Kabeln und Draht, einem vorläufigen Aufenthaltsort, wie es scheint. Um Krieg geht es in den Bildern. Waffen, Gewalt vielerlei Art.
Eine intensive, aber dann auch frohe, humorvolle, lockere, spielerische Behandlung von Schrecken. Es ist aber auch eine manchmal kämpferische Auseinandersetzung mit mir selber, mit Umständen, ja, weil man ist heutzutage von so viel Behauptung und Lügen umgeben und Heuchelei, dass man ja fast sagen könnte, die einzig wahre Welt ist die, in der man sich selber mitteilt auf eine Art und Weise, die eben nicht durch diese ganzen Filter läuft, wie sie allgegenwärtig sind. Das wollte ich jetzt mal so sagen.
Kunst.
Leben.
Spielen.
Bilder machen.
Balanceakt.
Notwendigkeit.
Ich weiß nicht, sich selber wie das klappt. Es hat zu klappen. Ich muss erstmal anfangen, meine eigenen Sachen für gut zu befinden, meinem Ziel näher zu kommen, was ich ausdrücken möchte. Was ist die perfekte Form dann im Prinzip? Und dann einen Standard erreichen, mit dem ich grundlegend zufrieden bin.
Ina ist im Moment in der Recherchephase. Beim Versuch, einen Gedankenknäuel zu entwirren und sinnvoll auf eine Spur zu setzen.
Ich habe die Zeichnung von meinem Opa gefunden, der war Bauzeichner und Schiffsbauzeichner. Und fand die so schön, auch mit der alten Schrift und alles, dass ich gedacht habe, sowas will ich auch machen. Solche schönen, feinen Zeichnungen. Solche Sachen sind das dann. Und da habe ich angefangen, mir auch ein Buch zu kaufen, das dann auch so ähnlich aussieht. Und versuche das halt irgendwie, so meine Installation auf die Art und Weise dann da so reinzubringen. Ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen, einfach meine Sachen zu packen und mal zu einer Galerie hinzufahren und einfach zu sagen, hey, hier bin ich, habt ihr Lust, meine Sachen anzugucken? Und dann zu schauen, was daraus wird, einfach erstmal präsent zu sein. Aus der Notwendigkeit heraus. Und dazu muss ich stehen. Und davon muss ich oder möchte ich halt auch irgendwie leben. Also das ist jetzt auch so aus dem Moment wahrscheinlich leichter gesagt, als ich es am Ende dann mache, weil ich schon total da Hosenscheißer sein kann. Ich weiß nicht, wie das klappt, aber es hat zu klappen, ja. Es muss einfach. Well, I'm going.
Also er ist nicht einfach plötzlich mit einer Mappe unterm Arm aufgetaucht. Er hat aufmerksam beobachtet, dass hier eine Galerie installiert wird.
Ein Galerist erinnert sich an einen, der alles richtig machte. Der so war, wie ein Galerist sich einen Künstler nur wünschen kann.
Er ist einer unserer Künstler der ersten Stunde sozusagen. Er hat in einem Telefonat einen Termin vereinbart, kam dann an, hat dann eben im Vorgespräch das Ganze vorbereitet und dann ist man so langsam zur Präsentation übergekommen. Nun muss man dazu natürlich sagen, er ist kein junger Künstler mehr, er ist ein alter Hase. Er hat alle seine Arbeiten, so wie wir sie hier auch in der Grafikhülle sehen können, sorgfältig mit dünnen Passepartout-Kartons versehen, in die er einen Ausschnitt gemacht hat und dann im Nachhinein auch nochmal eine Rückwand aus demselben Material. Das kann man hier von der Seite sehen. Mhm. Und das wiederum ist schon auffällig, wenn man berücksichtigt, dass wir hier eben auch mit jungen Künstlern zu tun haben, die hier reinkommen, aber da schon ihren eigenen Bildern nicht die ausreichende Wertschätzung zukommen lassen.
Morgens in der Galerie für moderne Druckgrafiken in Bremen. Kunst über 2 Etagen. Glaswand zur Straße. Das Bilderhaus hütet Lars Kiener. Kundschaft ist zu früh keine da. Als ich ankam vorhin, hakte Kiener noch kurz die Tür ein, dass sie zur Straße hin aufsteht. Das macht den Schritt hinein leichter für Kunden und auch wohl für Künstler. Zwar lässt er nicht ihretwegen die Tür auf, aber sollen sie ruhig kommen. Das meint er wirklich.
Reinkommen, einen Eindruck bekommen, was für Menschen bewegen sich dort? Wie sind diese Menschen? Sind sie offen? Sind sie verschlossen? Haben sie viel zu tun? Es ist zum Beispiel absolut unmöglich, wenn ein Künstler Samstagvormittag, wenn es im Laden brummt und voll ist, reinkommt und jetzt sein Anliegen hat und dieses gewaltsam durchboxen will. Das ist auch schon vorgekommen.
Ohne mehrfaches Nachhaken wäre Kiener mit unerfreulichen Begegnungen, egal mit wem, eher nicht herausgerückt. Er will gern alles schön haben und harmonisch. Und auch nicht alle jungen Künstler sind so forsch im Umgang. Manche, manchmal. Gespielt forsch, weil sie fürchten, sonst nicht bemerkt zu werden. Lars Kiener als Verkäufer von Kunst mag nicht nur die Käufer und ihr Geld, er mag auch die Künstler. Er steht zwischen den Stühlen und doch auf ihrer Seite.
Und ganz, ganz wichtig, die Blockade besteht beim Künstler. Ich als Galerist und als Verkäufer muss rein vom Beruflichen her jedem Menschen gegenüber offen sein. Ich weiß nicht, wer reinkommt und ernsthafte Kaufabsichten hat und wer nicht. Und da besteht dann der Einstieg. Künstler sind, wie bereits erwähnt, sensitiv veranlagte Menschen. Sie sollten diese Sensitivität auch nutzen, nicht nur um Kunst zu produzieren, sondern eben auch um die Kunst an den Mann zu bringen.
Trotz offenstehender Tür kommt den ganzen Morgen nur ein einziges Mal eine Kundin herein. Und die will für ein Bild, das sie schon besitzt, den passenden Rahmen. Künstler mit Arbeitsmappen kommen keine.
Shake the birds off the tree.
Mein Ideal von Kunst als einer Art Leuchtturm letzter Freiheit der Fantasie reduziert auf Marketing? Das kann ich nicht akzeptieren, obwohl es schon Jahrhunderte vor uns im Kern um dasselbe ging. Es ging und geht darum, Begehrlichkeiten zu wecken. Und was bitte begehrt ein Mensch an einem Bild? Ein Bild soll nach etwas aussehen. Es soll anregen, beruhigen, provozieren gelegentlich. Und reflektieren auf Käuferinnen und Käufer, ihrem Geschmack und Kunstverstand schmeicheln und, wenn's geht, im Wert steigen. Also bitte.
Shake the birds off the tree. 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 Shake the birds off the tree.
Die Studenten, die hier anfangen, sind alle sehr idealistisch. Die wollen ein tragfähiges künstlerisches Werk schaffen und gehen, glaube ich, erstmal davon aus, nicht davon leben zu können. Zumindest die erste Zeit nicht. Und ich denke, das ist auch realistisch, das so zu sehen. Neulich habe ich gelesen, 5% aller ausgebildeten Künstler können von ihrer Arbeit leben. Also ich meine, das ist eine kleine Zahl, aber immerhin.
Die Hochschule für Künste in Bremen ist umgezogen. Karin Kneffel, Professorin für freie Kunst und erfolgreiche Malerin, bereitet schnell Kaffee zwischen halb ausgepackten Kisten. Es riecht nach Holzwolle. Ich denke an Basquiat. Eine Kunstschule hatte er nicht besucht. Er verkaufte selbstbedruckte T-Shirts zum Lebensunterhalt. Was denn Ihre Studenten machten, um Geld zum Leben zusammenzubekommen, frage ich. Die seien ja nicht alle reich, oder? Die Professorin stellt die Kaffeetasse auf einer Kiste ab. Was für eine Frage.
Nee, im Gegenteil. Schon während des Studiums arbeiten sehr viele. Sie malen ihre Bilder und machen zum Teil Jobs nebenher, zum Teil aber auch nicht. Also einige machen Dekos. Ja, oder ich weiß nicht, die eine schminkt immer Leute für Fotos. So, man guckt halt, dass man irgendwie durchkommt. Oder versucht halt, seine Bilder zu verkaufen oder mal einen Kunstpreis zu kriegen. Immer mit dem Ziel, dass man irgendwann einfach wirklich ganz davon leben kann. Die Hoffnung darf man halt nicht aufgeben, ne? Ich versuche die Leute auch ein bisschen darauf vorzubereiten. Zum einen versuche ich die Leute alle ins Ausland auch mal zu schicken. Einer ist in Russland gerade. Es kommt jetzt eine isländische Studentin auch hierher. Es kommt jemand auch aus Neuseeland. Weil ich meine, die Kunstwelt selber ist ja im Grunde ein Dorf. Und wenn man überall schon Leute kennt, dann hat man ja schon so ein kleines Netzwerk auch. So muss man halt im Kleinen anfangen. Deshalb halte ich auch nichts von diesem sich selbst vermarkten. Also in der Form geht das nicht, dass man eine Mappe packt und dann zu einem Galeristen geht.
Am Telefon schon fragte ich, ob nicht Selbstmarketing für junge Künstler immer wichtiger sei. Sofort bekam die Stimme der Professorin einen kratzbürstigen Klang. Nun ist sie wieder sanft, die Stimme. Natürlich müsse man schauen, in welche Galerie die eigenen Werke passten, aber es gehe nicht allein darum, ausgestellt zu werden, sondern vor allem darum, wie und auf welchem Wege man sich künstlerisch weiterentwickle.
Ein Künstler ist ja ein Unternehmer, der für einen Markt etwas schafft, was keine Nachfrage hat. Ich meine, das ist ja schon eigentlich phänomenal oder was ganz Besonderes. Und wenn er Glück hat, klappt's. Wenn er Pech hat, nicht. Vielleicht sogar erst nach seinem Tode. Ich meine, das gibt's ja auch oft genug. Unsere Museen sind voll davon. Von Leuten, die sich wirklich auch nicht haben abschrecken lassen und das trotzdem gemacht haben. Ich denke, das Ziel sollte sein, freier Künstler zu sein, um dann davon auch zu leben. Einfach von dem, was man am liebsten macht. Das ist einfach das Risiko. Es geht eigentlich um eine Arbeit, die man macht und um das Glück. Das hat nichts mit Aktualität und Märkten zu tun.
Ich will, dass Sie es sehen. Ich will, dass Sie tief hier reinsehen und mir verdammt nochmal sagen, was Sie sehen. Ich bin ein Geschenk für Sie. Ich bin ein Geschenk.
Ich bin der Beste, gib alles, check meine Styles und ich spurte die Stufen nach oben, bis nichts mehr geht. Bis ich die Lichter sehe, mein Körper sich nicht mehr
lebt. Warum ich das mache? Warum beschäftigt man sich mit Kunst? Oder warum lebt man sowas?
Glück, sagte die Professorin. Es geht um das Glück. Glück? Dass die künstlerische Arbeit in spezieller Weise in sich birgt. Das Glück, mit kindlicher Neugier zu probieren, zu experimentieren, zu kritisieren. Entdecken, wo die eigene, überbordende Kreativität hin will. Es geht um Enthusiasmus, Hingabe, Leidenschaft.
Die Glücksmomente entstehen in dem Moment, wo einem das, was einem wichtig ist, in der Artikulation gelungen ist und man es glückvoll nach. Ach, jetzt wird's blumig. Es geht doch ausschließlich um Glück im Leben. Und das zu finden, ist jedermanns Aufgabe. Die Arbeit ist nicht dauernd von Glück verfolgt oder begleitet, aber insgesamt ist es mein Weg dorthin.
Die Einkommens- und sonstigen Unsicherheiten freien Kunstschaffens auf sich zu nehmen, kann Sorglosigkeit und Optimismus bedeuten. Kann aber auch bedeuten, zu einem hohen Grad sicher zu sein, wohin das eigene Leben steuern soll. Dies frühe Selbstbewusstsein baut auf einer beachtlichen Klarheit über das eigene Wollen. Nicht wenige Menschen wissen so recht erst in der Midlife-Crisis, was sie wollen oder mal gewollt haben.
Wir haben halt in der Pubertät nicht aufgepasst. Da ist der Zug erstmal weg gewesen für ein paar Jahre. Das ist nicht so schön. Es hat überall ganz laut geläutet. Ich konnte nicht an den Glocken vorbeilaufen. Sagen wir mal so, es gibt so eine Zeit, in der man nicht mehr dreimal die Woche zum Fußballtraining geht, sondern anfängt, auf Partys zu gehen, Bewusstseinszustände verändert, intensive Erfahrungen macht. Und von draußen klopft wieder die Firma die uns alle versucht einzustellen. Und dann hat man schon da nur die Wahl, sich einstellen zu lassen oder der Firma den Rücken zu kehren und seinen eigenen Club aufzumachen, mit dem man dann vielleicht weiterkommt und schönere Dinge erlebt, als die, die einem die Firma verspricht.
Einige Zeit ist vergangen. Ich habe die Malerin Ina aus den Augen verloren. Ihre Telefonnummer scheint nicht mehr zu stimmen. Ich suche Ina im Internet. Finde eine Galerie in einer anderen Stadt. Ein paar Mausklicke weiter blickt aus dem Monitor ein außerirdisch anmutendes Wesen. Dünne Beinchen tragen schwer an einem Riesenkopf. Nägel ragen heraus als Haarstoppeln. Nase und Mund verdeckt von etwas, das wie ein Patronengürtel aussieht. Und das Ding in seiner Hand könnte ein Zünder sein. Ein Objekt der Künstlerin Ina Raschke, lese ich. Bei mehreren Menschen hinterlasse ich meine Bitten um Rückruf. Nach Wochen meldet sich Ina. Ihr Atelier sieht ganz anders aus. Keine Bilder zu sehen, stattdessen Plastikgras auf der Werkbank und darunter und daneben und überall. Künstlichkeit und Natur sind ihr Thema geworden. Natürliches Leben und künstliches.
Bewegte Objekte nenne ich die, die zu einer Gesamtinstallation führen, wenn sie alle angeschaltet sind. Das sind Kunstgras-Deko-Kugeln, die man überall im Handel bekommen kann. Und da drin ist ein Milchaufschäumer und den habe ich etwas verbogen und durch die Rotation gerät das ganze Gerät ins Zittern, ins Schwingen, sodass es sich auf dem Boden bewegen kann. Die Form ist immer anders, sodass sie sich immer anders bewegt und sind irgendwie individuell und trotzdem sehr eingeschränkt. Und so heißen sie auch bestimmte Gesten.
Sie malt auch noch und integriert nun die Malerei in ihre Installationen. Es sieht drollig aus, wenn Gras in Kugelform über den Boden rollt. Ina wollte, dass sich die Graskugeln bewegen. Und das tun sie, weil der Milchaufschäumer, der in jeder Kugel steckt, mit seinem hochragenden Rotorblatt als eine Art Propeller dient. Zum Abheben reicht es nicht, aber die Kunstgrasbüschel bewegen sich surrend, zuckend und schwingend über den Boden. Manche geraten aneinander, verfangen sich zu Gruppen, lösen sich wieder. Einzelne trollen weiter, das Rotorblatt ihres Milchaufschäumers in die Höhe streckend. 100 Graskugeln will Ina noch bauen für die Installation mit dem Titel »Bestimmte Gesten«. Nach wie vor jobbt Ina halbtags, gibt Datensätze in den Computer ein. Eine Arbeit, die anfänglich schien, als wäre sie rein mechanisch zu erledigen. Mittlerweile ist Ina als Aushilfskraft die in der Firma am längsten beschäftigte Mitarbeiterin. Die Verantwortung in dem Minijob wird langsam zu groß, als dass es ihr leicht fiele, im Atelier dann geistig den Schalter umzulegen und Kunst zu produzieren.
Das ist immer ein Hin- und Her-Switchen. Es kommen immer wieder die Hochs und Tiefs, wie bei jedem. Und Zeiten, in denen einfach Nullphase ist, in denen es überhaupt zu gar keiner Produktivität kommt. Und insgesamt ist es einfach so regelmäßig geworden, dass man es erwartet, schon fast. Wenn eine Nullphase ist, dann weiß ich schon fast, okay, danach kommt wieder was. Und deswegen fühle ich mich insgesamt also ein bisschen ruhiger, ein bisschen angenehmer. Aber diese Unstetigkeit, die bleibt und ich glaube, die wird immer bleiben.
Das genieße ich schon ein bisschen, dass ich natürlich hier arbeiten kann, wann ich möchte, dass ich ausschlafen kann. Ich gehe gerne spät ins Bett und so und ich stehe nicht gerne um 6 Uhr morgens auf und Also eigentlich geht es einem nur gut, wenn man auch produktiv ist, weil andersrum, dann wird eben die Freiheit schnell zu einem Gefängnis oder so. Dann.
Ben bereitet zwei Bilderserien für eine Ausstellung vor. Künstlerfreunde von ihm haben ihn zu einer Gruppenausstellung in ihr Atelier eingeladen. Gegenüber von Bens Atelier wird ein leerstehendes Fischgeschäft zum Café umgebaut. Auf dem Gehweg davor schreinern Handwerker an einem Tresen. Weil Samstag ist und draußen wie drinnen gearbeitet wird, reden wir über Zeit, Arbeit und Verzicht zugunsten der Kunst.
Im Moment würde ich sagen, bin ich fast jeden Tag 5-6 Stunden hier im Atelier. Aber auch am Wochenende. Also es gibt für mich kein Wochenende in dem Sinne. Im Moment verzichte ich ja eigentlich auf relativ viele Sachen dafür, dass ich malen kann. So wie mein Bruder zum Beispiel, der ist jetzt Bauingenieur geworden und der verdient jetzt wahrscheinlich 3.000 Euro oder so und fängt jetzt halt an, irgendwie ganz gut zu leben. Er kann sich dies und das leisten, macht kleine Urlaubsreisen und kauft sich eine neue Stereoanlage, ein neues Auto oder was auch immer. Auf jeden Fall die materiellen Dinge, diese Bedürfnisse, die in einem geweckt werden in unserer Gesellschaft, die muss man halt schon ein bisschen hinten anschieben. Also auf das verzichte ich eigentlich, aber das fällt mir auch nicht so wahnsinnig schwer.
Ein andermal bei Ina. Das Atelier ist inzwischen übersät mit Plastikgraskugeln. Von den 100 für die Installation hat sie 50 geschafft. Frage ich sie, ob sie eine Bohémienne ist. Und wünsche sofort, ich hätte nicht gefragt, weil ich mir vorkomme wie stecken geblieben im 19. Jahrhundert, zumindest Anfang des 20.
Es klingt so sehr, so überhaupt nicht so richtig aktuell mehr. So ein Wort für etwas, was nicht wirklich überlebt hat. So. Also totales Fremdwort auch. Also die Freiheit ist, grundsätzlich hast du natürlich schon die Möglichkeit, dich mit den Themen zu beschäftigen, wozu du Lust hast. Aber dann kommt auch wieder die Disziplin und die schränkt diese Freiheit im Prinzip ja auch wieder ein. Und diese Disziplin brauchst du, um irgendwie weiterzumachen, um zu gucken, wo ist denn der rote Faden in der Arbeit. Der Markt schränkt auch einfach ein, also der kommerzielle, der Kunstmarkt, in dem man irgendwie dann existieren will, oder das ist schon eine eingeschränkte Freiheit.
Ich kann mir vorstellen, was Ina momentan einschränkt und ganz konkret einschränkt. Diese Hundertschaft ihrer sich bewegenden Graskugeln als Installation ist eine hinreißende Idee. Sie alle herzustellen, dürfte kaum ein Vergnügen sein. Nun steht auch noch der Ausstellungstermin fest, wodurch die gefühlte Bedrohung durch äußere Umstände deutlich zunimmt. Wo keine Auftraggeber den Ton angeben und stattdessen man selber an sich den Auftrag richtet, da kämpft man gegen das eigene quertreiberische Ich. Dauernd muss man sich entscheiden, Motive, Farben, Technik, Thema, überhaupt und grundsätzlich. Wie weiß ich, was ich will? Was ich ausdrücken will? Was? Was? Was?
Wie weiß ich das? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Man weiß, glaube ich, gar nicht so wirklich, was man will. Also das habe ich jetzt erst vor kurzem angefangen zu wissen. Ich muss mir Ziele setzen und dass ich jetzt anfangen muss und nicht erst morgen.
Die Idee präsentiert sich selten komplett. Sag nicht, hier, ich bin der Anfang, das da ist der Höhepunkt und das da ganz hinten ist der Schluss. Leider. Was malen, wo so viele Bilder schon da sind. Immer und immer und keine Ruhe vor Bildern, Bewegten mit gesprochenen Nachrichten und Menschen dazwischen, die sie uns erklären. Filme und Videos und Stills, die wir in unseren Telefonen herumtragen. Was malen?
Man kann von einem Thema zum anderen Thema im Detail immer wieder hin und her springen und sich super verlieren. Also man weiß dann gar nicht mehr, was man macht. Ich dachte, ich muss alle möglichen Themen wissen und mich mit allem beschäftigen, um ein anderes Thema zu bearbeiten. Und da musste ich einfach lernen, dass das nicht geht und dass das auch nicht der Sinn der Sache ist. Und alle anderen Themen sind auch super interessant, sehr wichtig, aber momentan nicht das Präsente. Und jetzt musst du dich intensiv mit der Sache beschäftigen und das ist jetzt Thema.
Dann formiert sich vielleicht ein Konzept oder auch nicht. Und dann warten auf Eingebung. Vertrauen, dass etwas kommt, auch wenn nicht der Ansatz einer Idee sich zeigt.
Ja, muss man. Also in dem Moment hört sich das wahrscheinlich gefasster an, als es dann im Prozess ist. Schon, dass ich dann abends hier total motiviert ins Atelier komme und ja, jetzt schaffst du was und jetzt machst du was und einfach loslegen, haha. Und dann sitze ich hier, du hast wieder nichts gemacht, du hast wieder nur nachgedacht und eigentlich hast du auch nicht wirklich nachgedacht. Was hast du jetzt eigentlich getan?
Künstlerdasein ist im besonderen Maß, manchmal bis an die Zerreißprobe, ein Wechsel aus momentanem Glück im Beschäftigen mit der eigenen Fantasie und dem Herausgerissenwerden durch Alltagsgegenwart, deren Umstände nicht allesamt in den eigenen Händen liegen und gleichwohl Reaktionen und Handlungen fordern. Tjörg bei dem Thema macht ein Gesicht, als hätte er das gern vom Tisch.
Das will ich gar nicht, damit will ich mich gar nicht beschäftigen.
Und nun, was malen?
Eigentlich gibt es so Leitmotive, die immer wieder vorkommen. Und dann gibt es aber die Vorgehensweise, wo es darum geht, diese Ansätze von Gedanken, Ideen, kleinen Bildern loszuerzählen, dann wieder ins Stocken zu kommen und manchmal was zu revidieren, was kaputt zu machen wieder, was man gesagt hat im Bild. Also ein relativ ungelenkter Prozess. Und dann ist es irgendwann fertig.
Und den Punkt, auch ohne Konzept, den Punkt, wo es fertig ist, weiß er immer genau. Ganz klar. Kein Hadern. Nie?
Nee, das weiß man, wann es fertig ist. Aber ich weiß vorher nie, wie es am Ende aussieht. Na, das Konzept ist eher eine grundsätzliche Haltung und ein grundsätzliches Anliegen. Und das ist immer das Gleiche. Das kann man auch nicht in drei Worte fassen. Sondern das begleitet einen halt. Das ist das eigene Gepäck und das, was man zu erzählen hat. Da heraus kommt ja auch die Motivation, das überhaupt zu tun. Da heraus kommt auch die Motivation, morgens aufzustehen und abends lange wach zu bleiben, um diese Dinge zu tun, weil es zwingt einen ja niemand dazu. Man könnte einfach im Bett liegen bleiben den ganzen Tag.
Ben begutachtet seine Bilder für die Ausstellung. Drei noch und die letzte Serie ist komplett. Als Maler sollte man seine Bilder mögen, sagt er. Die Bilder als Einzelne und die Serie, wie sie zusammengestellt ist. Idealerweise auch nach Jahren sie noch mögen, die Bilder. Aber so sei das nicht.
In dem Moment, wo ich sie mache, da geht es mir so, dass mir die unheimlich gut gefallen. Und ich auch ein bisschen stolz bin oder so, dass über dieses, was ich da jetzt geschaffen habe. Und dann mit einem bisschen Abstand und so wird das immer weniger, dieses Gefühl und der Freude. Oder ich bin halt auch noch in der Phase, wo es vielleicht sehr schnell gehen kann, dass ich irgendwie auch mal wieder was ganz anderes mache. Und ja, dass sich das einfach weiterentwickelt. Und ja, dass man, wie es vielleicht ein bisschen wie in der Pubertät, wenn man sich so rückblickend so sich seine Pubertät anguckt, dann denkt man auch, was habe ich da bloß gemacht oder angezogen oder was habe ich für Musik gehört oder so. Und weil das doch ein unmittelbarer Ausdruck von einem selber ist, was man da irgendwie aufs Papier bringt. Und hat manche Dinge sind einem halt im Rückblick ein bisschen unangenehm oder peinlich oder wie auch immer. Das denkt man halt, wer war ich da oder was habe ich da gemacht? So ein bisschen ist es mit den Bildern vielleicht manchmal.
Sich Gedanken machen, wie komme ich raus aus meinem Atelier, wie komme ich an Menschen ran?
Hier ist so ein Ort der Öffentlichkeit. Hier, die Galerie. Bei Lars Kiener im Gläsernen Bilderhaus hat die Fantasie vielfache kaufbare Formen angenommen. Hier ist alles Glück und Leid der Schaffensprozesse nun mitgerahmt hinter Glas und von Punktstrahlern beleuchtet. Hat das Bild es bis hier an die Wand geschafft, scheint alles gut. Auf seine Weise ist dies ein beruhigender Ort. Er hat seine Ordnung. Schönheit zählt und Zahlen zählen und nüchterne Betrachtung.
Das sind Sachen mit der Zielsetzung. Wenn ich mich auf den Weg mache, dann muss ich wissen, wo ich bin und wo ich hin will.
Man muss überall hin. Dieses ganze Ausstellungsgewerbe ist ein international agierendes, ein Wanderzirkus eigentlich. Das sind aber immer die gleichen Leute, die dort auftauchen, an diesen verschiedenen Plätzen. Man muss ja aber auch nichts beschönigen. Wenn man seinen Platz gefunden hat, sich in einer Art und Weise in Kunst niederzuschlagen, so dass es einen froh macht, kommt dann ja noch dazu, dass das Ganze eben in einen Verwertungskreislauf übergeht. Vielleicht ist es eigentlich eher, dass es schön ist, viel zu reisen und in vielen verschiedenen Städten interessante Leute zu treffen. Wenn man aber viel reist, wird es auch zur Anstrengung. Und so ist es in der Kunst auch.
Sagt Jörg Beer, der über sein Reisestipendium durch Europa tourt, den Schnupfen auszukurieren, keine Zeit. Nein, bitte, das will er nicht. Nicht ihn herausheben, nur weil seine umtriebige Natur gut passt, um mit Kunst gesehen zu werden. Sein Satz am Telefon ist mir im Kopf geblieben. Wer nicht so umtriebig ist wie ich, dem darf kein Vorwurf gemacht werden, oder der. Es ist eine sehr persönliche Sache.
Marketing ist angewandte Kreativität. Ich habe eine Zielsetzung und ich brauche einfach Kreativität, um dieses Ziel zu erreichen.
Der Galerist verkauft Bilder. Und er meint es gut mit Künstlern. Tjörg Beer, der bis vor einem Jahr mit Kollegen seine eigene Galerie Taubenstraße betrieb, hat bis zur Pressearbeit alles selbst gemacht.
Es besteht ein Sinn darin, sich auch selber um solche Dinge zu kümmern, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Diese Helfer, die braucht man. Galeristen, Institutionen, die einem die Sachen abnehmen, die sozusagen nicht direkt mit der künstlerischen Tätigkeit zusammenhängen. Man zersetzt sich sonst im Organisationsterror.
Einiges hat sich getan in nur einem halben Jahr. Tjörg hat mehrere der von ihm gesuchten, desperaten Orte in Europa aufgespürt. Mehr sagen darüber will er immer noch nicht. Ina hat die 100 Kunstgraskugeln für ihre Installation fertig. Ben arbeitet fieberhaft an seiner Bilderserie für die Ausstellung. Ich sehe nur noch keine Rahmen.
Die klebe ich einfach direkt so auf die Wand. Mit einem Rahmen gibt dem schon wieder sowas Erhöhendes oder sowas. Sondern ich möchte halt, dass es einfach so ein bisschen schlicht vielleicht daherkommt und eben nicht so aufdringlich ist und vielleicht erst auf den zweiten Blick so, dass man da vielleicht eine kleine Liebe dafür entwickeln kann.
Verstehe, aber sie könnten kaputt gehen, die Bilder.
Das wird mich dann auch nicht stören. Also alles ist ja vergänglich. Also es gibt sowieso viel zu viele Bilder auf der Welt und das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn einige mal verschwinden.
Wenn ich mir die Statistik angucke, wer auf unseren Seiten ist, das ist schon lustig. Das ist von Japan über Neuguinea hatte ich letztens mal und Saudi-Arabien, Skandinavien, USA, Mexiko. Also es ist schon ganz lustig, wo die Leute drauf kommen, Aquarelle zu finden.
Lücke mit seiner Internetgalerie freut sich, von wo überall im World Wide Web sich Leute bei ihm einklinken. Kunst ist Geschäft. Mit jedem von Lückes Sätzen komme ich ein Stück weniger umhin, ihm beizupflichten. Ich sitze am Tisch in seiner Wohnküche. Er macht Tee, dunkel und stark.
Ich denke, ein Künstler, der verkaufen will, muss ganz viel rausgehen. Der muss ganz viel Akquise betreiben und sich oft zeigen und nicht nur eine Ausstellung im Jahr machen, sondern 10 Ausstellungen im Jahr machen.
Lücke schenkt ein, setzt sich.
Im Moment verkauft sich einfach ein Künstler oder die Werke eines Künstlers besser, der in der Lage ist, zu jedem Bild ein kleines Essay zu schreiben. Das ist vielleicht nur ein grüner Strich. Das heißt dann, der Deich in Ostfriesland. So sieht es der Künstler. Ein extrovertierter Künstler, der wird schreiben: Am Montag, den 17.03. hatte ich eine Depression und daraus ist dieses Bild entstanden. Ein introvertierter Künstler wird niemals zugeben, dass er überhaupt an irgendeinem Tag eine Depression hatte. Und die Leute wollen einfach der hatte eine Depression. Die wollen einfach entweder eine Lebensgeschichte, eine Anekdote oder irgendeine Erklärung dafür haben. Warum dieses Bild jetzt so gemalt ist. Es reicht ihnen nicht mehr das Bild selber.
Können Sie das für uns dechiffrieren? Dechiffrieren? Das sind nur Worte. Verstehe, aber wessen Worte sind das? Ich meine, wo haben Sie sie hergenommen? Ich weiß nicht. Fragen Sie auch einen Musiker? Fragen Sie Miles, wo er seine Noten hernimmt? Ich meine, wo haben Sie Ihre Worte hergenommen? Verstehen Sie? Ja, von überall.
Jean-Michel Basquiat, 1960 geboren, gestorben 88. Den Zeichen seiner kulturellen Identität als Afroamerikaner karibischer Herkunft und den politischen Themen in seinen Bildern wurde zu seinen Lebzeiten vom Kunstbetrieb nicht viel Augenmerk gewidmet. Beides, wie auch er selbst, blieb zurück hinter dem Public Image, das über ihn gestülpt wurde. Viele seiner New Yorker Zeitgenossen sahen und sehen ihn als Genie, seiner Zeit weit voraus und daher unverstanden. 3 Jahre schon, nachdem die etablierte Kunstwelt Basquiat wahrgenommen hatte, versteigerte Christie's ein Gemälde von ihm für 19.000 US-Dollar. Das ist fast 5-mal so viel, wie für dieselbe Arbeit noch im Jahr zuvor verlangt worden war. Künstler brauchen einen besonderen Antrieb, um weiterzumachen, und das oft gegen alle Vernunft und Rechenexempel. In Nicht-Künstlerkreisen nennen die einen das Leichtsinn, die anderen Vision. Und auch meist erst dann, wenn sie sich als erfolgreich bewiesen hat, diese Vision. Kunstwerke spiegeln die Momente persönlicher Vorstellungskraft von Künstlern und Künstlerinnen bei größtmöglicher Abwesenheit äußerer Zwänge, zum Beispiel jeden Morgen ins Büro zu müssen. Zwänge haben sie auch, aber andere. Das Entstehen eigener Werke scheint manche Zwänge aufzuwiegen, aus anderen wird vielleicht Kunst. Manche Bilder lassen mich nicht weg. Und wenn ich sie lang genug ansehe, merke ich warum. Sie spiegeln meine eigene Sehnsucht nach Auswegen aus der Enge. Sie erinnern mich an etwas, das ich vielleicht beinahe vergessen hätte.
Ich habe so ein Grundgefühl von, das funktioniert. Also einfach so ein naiver Glaube, dass man irgendwas schaffen könnte oder so. Also es hält nicht immer. Es ist schon irgendwie so manches Mal zusammengeklappt, aber dann bin ich auch sehr deprimiert, muss ich sagen, wenn mir das wieder hochkommt. Aber ja, die pure Realität, die Welt draußen, die Zukunftsperspektiven, der Alltag, einfach die reale Vorstellung davon.
Befremdlich für Ina die Frage, ob berühmt werden und sich in der Kunstszene zu bewegen ihr Ziel ist. London, Basel, New York.
Es kommt drauf an, mit was und welcher Art von Berühmtheit. Und ich glaube, da gibt es noch totale Unterschiede. Also ich möchte in jedem Fall kompetent sein für mich, für einen speziellen Kreis vielleicht bekannt sein, ja. Aber alles, was da drüber geht, ist, glaube ich, nicht mehr zu fassen. So. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann lieber was anderes. Dann lieber, ich habe eine Ausstellung im Kongo, in Afrika, in einer alten Kirche auf dem Berg. So, das finde ich schön. Da würde ich auch mit prahlen wollen und da wäre ich auch stolz drauf. Aber solche Sachen wie New York, dann weiß ich nicht.
Es ist natürlich auch immer eine Aufgabe des jungen Künstlers, den Kunstbegriff neu zu erfinden. Das müssen alle immer wieder machen. Und am Ende sieht man dann auch, wo sich die Leute orientieren, was ihre Großväterinnen sind. Und trotzdem kommt man dann immer wieder drauf, den Rahmen sprengen zu wollen. Und am Ende wird es dann gerahmt. Es gibt ja gar keine Alternative. Beschäftigungsmöglichkeit für mich, als das zu tun, was ich tue.
Ich glaube wirklich daran, dass man irgendwann eben gesehen wird, wenn man arbeitet.
Ich habe das Gefühl, das wird was.
Let me tell you about my dream. Let me tell you about my dream. We gotta build it up. We got to build it up. Tear it down. Build it up. I had a dream one night. I had a dream one night. I was taken to a place far away from tobacco, no, far away from you, far away from myself. I had a dream. I had a dream up above my head.
Leben, spielen, Bilder machen. Künstler am Anfang. Ein Feature von Regina Burbach. Es sprach Frauke Pohlmann. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahre 2005.